Für alle Musical-Fans. Die Stars aus der Showbühne. Auf BR Schlager.
BR Schlager, das Showbühne-Interview. Heute mit einer Dame, die demnächst wieder ganz groß im Mittelpunkt stehen wird. Im Ralf-Siegel-Musical Ein bisschen Frieden, das jetzt im Deutschen Theater in München zu sehen sein wird. Und wir werden auch über ihre Schlagerkarriere sprechen, denn sie hat jetzt eine erste Single herausgebracht. Herzlich willkommen zum Showbühne-Interview, Jennifer Siemann.
Hallo, freue mich.
Jennifer, bevor wir zu Ein bisschen Frieden und zur Schlagersingle kommen, möchten wir dich natürlich auch ein bisschen vorstellen. Ein bisschen Frieden ist nicht dein erstes Musical. Du bist schon deutlich länger in der Musicalbranche unterwegs.
Ja, ich mache schon seit über 10 Jahren Musical. Mein erstes Musical war Natürlich Blond in Wien. Darüber hatte ich mich damals extrem gefreut, weil die Wiener auch so geile Musicals machen. Die haben so ein mega Orchester. Es war ein super Start für meine Karriere. Und das letzte Musical, was ich gemacht habe, davor Ein bisschen Frieden, war ja Fuck You Goethe in München. Und da hatte ich dann jetzt auch meine erste Zeit mit München überhaupt grundsätzlich und habe mich dann direkt in München verliebt.
Natürlich Blond, lass mich rechnen, das war 2013 im Ronacher damals. Da warst du aber noch im Ensemble zusammen, also noch keine große Hauptrolle. Die folgte dann ein paar Jahre später im Raimund Theater. Da durftest du auch mal ganz groß im Mozart auf der Bühne stehen.
Ja, da war ich die Zweitbesetzung von Constanze. Da hat der Coon Scholz mir damals, der musikalische Leiter, eine große Chance gegeben. Das war einer der schönsten Erlebnisse, die ich auf der Musicalbühne hatte. Also erstmalig dieses Lied, Irgendwo wird immer getanzt, mit diesem geilen Orchester zu singen, das war einmalig. Das muss man erlebt haben. Und ich habe sogar noch eine Fanaufnahme davon. Und die ist auch bei mir aufbewahrt auf meinem Laptop. Und wenn es mir nicht so gut geht, gucke ich die mir auch an. Weil das war wirklich ein einmaliger Moment, auch mit dem Ensemble. Das war wirklich krass. Also Mozart, das ganze Ensemble bestand aus unglaublich guten Solisten. Und das hast du dann gemerkt, wenn wir alle im Chor gesungen haben. Das war einmalig.
Udo Kuipers hat damals den Mozart gespielt, Marc Seibert war mit dabei, die Franziska Schuster, viele, viele prominente Namen. Wie war das dann so emotional für dich? Du hast jetzt schon gesagt, der Moment ist auf Video festgehalten. Wie fühlt man sich, wenn man plötzlich aus dem Ensemble heraustreten darf, das erste Mal im Scheinwerferlicht steht?
Also ich weiß noch genau, dass ich damals empfunden habe, endlich bin ich da, wo ich gerne sein möchte und da, wo ich auch hingehöre. Mhm. Also ich hatte vorher im Ensemble, das muss man mal dazu sagen, im Ensemble bei Natürlich Blond, das war nicht wirklich reines Ensemble, sondern das war eigentlich so ein Featured Ensemble. Einige werden das kennen, es gab ja die Delta News, das sind die ganzen Freundinnen von Elle Woods und die hatten alle ihre kleinen Solo-Parts. Also das war gar nicht so typisch Ensemble, wo man sich langweilt. Und dennoch, denn Constanze zu singen, das war erstmal qualitativ auch sehr hochwertig. Also es war nicht so einfach. Es hat mich auch fachlich wachsen lassen. Aber es war auch für mich erstmal das Gefühl von, okay, das will ich machen und auch für immer.
Danach ging es weiter mit München, Fuck You Goethe. Da hast du gleich eine Hauptrolle bekommen. Du warst die Lisi Schnabelstedt, glaube ich.
Also danach ging es eigentlich weiter nach Berlin. Da habe ich Hinterm Horizont gemacht von Udo Lindenberg. Okay. Und da habe ich das Mädchen aus Ost-Berlin gespielt. Das war dann bei Stage Entertainment meine erste Hauptrolle. Und das werde ich auch nie vergessen, weil ich dort im Theater am Potsdamer Platz hinter der Bühne stand und wirklich mein ganzer Körper hat gezittert. Und es gibt so einen Moment, wo dann die Jessie, so heißt diese Figur, dann vorne auf die Bühnenkante springt und anfängt zu tanzen. Und ich weiß noch, dass ich beim Tanz angefangen habe zu weinen, vor Freude, weil es mir so viel Spaß gemacht hat und ich so glücklich war, als mir damals die Casterin persönlich gesagt hat, dass ich den Job jetzt bekommen habe, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade für die Audition Mamma Mia im Finale war und die Casterin in dem Büro nebenan saß und ich dann mal rübergegangen bin und gefragt habe, gibt es denn schon eine Antwort, ob ich die Jessie bekommen habe und sie dann mir ja gesagt hat. Ich habe die umarmt, das war auch einer der schönsten Momente, weil ich dachte, krass, das ist ja schon die zweite Hauptrolle, die ich spielen darf. Das kann gern so weitergehen. Und das Mädchen aus Ost-Berlin von Udo Lindenberg, das hat so heftig viel Spaß gemacht. Und das war ja schon deutsche Popmusik. Also da habe ich schon gemerkt, mein Herz geht schon sehr in diese Richtung.
Und Fuck You Goethe, das war eine Welturaufführung, wo du ja mehr oder weniger auch die Rolle dann dieser Lisi Schnabelstedt mitentwickeln durftest.
Das leider nicht. Das hat meine liebenswerte, super lustige Kollegin Johanna Spanzel gemacht. Die hat das einfach unglaublich gut gemacht. Ich habe dort als Erstbesetzung die Charlie gespielt. Das ist die beste Freundin von Silke Müller. Das ist die Prostituierte, die das Geld verbuddelt hat, womit eigentlich das ganze Drama losgegangen ist. Das war eine sehr lustige Rolle, sehr tanzlastig, und die hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich war als Lisi Schnabelstedt in München die Zweitbesetzung. Da durfte ich auch ein paar Mal spielen und das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also ich mag das Stück sowieso. Also Fuck You Goethe ist einfach ein ganz tolles Musical.
Schließt jetzt die Frage an, hier in München hat es leider nicht so funktioniert, wie man sich das hätte vorstellen können. Mit Fuck You Goethe, ein berühmter Film, ein berühmter Stoff, und es gab jetzt eine Tourproduktion von einer anderen Firma. Hast du irgendeine Ahnung, warum das so nicht funktioniert hat in München, was da dahinter steckte?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen, dass es nicht funktioniert hat, weil wir waren eigentlich ganz gut verkauft, beziehungsweise sah auf jeden Fall immer so aus, und die Leute sind jeden Abend ausgerastet. Mhm. Also es hat jeden Abend funktioniert, deswegen, ich kann mir vorstellen, vielleicht lag es an diesem alten Kartoffellager. Also dieses Werk 7 war ja mal ein Kartoffellager, und vielleicht wurde das nicht so bekannt in München, dass das ein geiles Theater eigentlich ist. Also ich muss aber auch ehrlich sagen, ich finde es jetzt auch nicht so schön. Also es gibt wirklich schönere Theater. Also da fällt das Werk 7 jetzt in meiner Karriere schon echt hinten rüber, dass es nicht schön ist. Vielleicht lag es daran, keine Ahnung.
Es war aber eine sehr intime Atmosphäre immer. Man saß auch als Zuschauer mehr oder weniger fast mittendrin im Geschehen.
Ja, das war richtig toll. Also man konnte ja fast interagieren. Das hat mich so ein bisschen an meine Schmitz-Tivoli-Theaterzeit erinnert in Hamburg. Da hast du ja auch viel Publikumsinteraktion. Ich habe damals die Cindy gespielt bei Cinderella. Das fand ich sehr, sehr lustig. Und diese Nähe zum Publikum, da habe ich schon gemerkt, das ist auch mein Ding. Also das will ich auch weiterhin machen. Das habe ich jetzt auch bei meinen jetzigen Auftritten auch gemerkt. Desto näher ich am Publikum bin, umso schöner finde ich es eigentlich.
Cinderella, da denke ich immer an eine ganz berühmte Szene, eine Zoohandlung, und dann fangen hintendran alle Tiere das Singen an.
Ja, das stimmt. Aber du weißt, wie das funktioniert, ne, rein technisch. Das sind die anderen Schauspieler.
Handpuppen.
Die anderen Schauspieler hinter diesem Kasten stecken ihre Hände in diese Kuscheltiere und dann gibt es da eine Handchoreo.
Also wer das Stück noch nicht gesehen hat, läuft heute immer wieder mal in Hamburg noch Cinderella. Also das, glaube ich, muss man auch mal gesehen haben, unbedingt. In Hamburg warst du dann auch in einem anderen Musical zu sehen, nach einem Film, Der bewegte Mann, auch eine Uraufführung.
Das war richtig toll. Boah, wenn ich jetzt mit dir anfange, darüber zu sprechen, denke ich, bin schon richtig stolz auf meine Musical-Karriere.
Darf du doch sein.
Ja, weil das war wirklich toll, weil wir die Premiere im Thalia-Theater hatten. Mhm. Und das Thalia-Theater ist ja so bekannt und man hat schon so viel von diesem Theater gehört. Und dann da auf der Bühne zu stehen, was schon Geschichte geschrieben hat, mit diesem Musical für 14 Tage war das ja damals, das war auch richtig toll, weil es war auch meine erste Musical-CD, wo ich als Solistin drauf war. Es gab auch die Mozart-CD und die natürlich Blond-CD, aber da war ich als Solistin nicht drauf. Da hatte ich immer nur so kleine Sätze. Und da, die gibt es, glaube ich, auch immer noch. Du kannst die CD, klar, Der bewegte Mann, da bin ich als Doro drauf, weil das war die weibliche Hauptrolle.
Ich merke gerade, der Raum spielt für dich eine wichtige Rolle. Auch so die Historie eines Raumes. Also könnte man auch jetzt das Raimund-Theater nehmen, Ronnacher. Das sind ja auch altehrwürdige Häuser, wo schon viel Geschichte passiert ist. Viele prominente Namen, die auf dieser Bühne standen. Ja, spürst du immer ein bisschen so diese Aura dann?
Ich glaube schon. Ich kann es jetzt gar nicht so genau sagen, weil ich habe jetzt gar nicht so den Vergleich. Doch vielleicht, wenn ich es vergleiche mit dem Schmitz-Tivoli-Theater, mit der Bühne, die ist jetzt für mich nicht so krass special, als wenn du halt am Theater am Potsdamer Platz auf dieser Riesenbühne stehst oder auf dem Ronnacher-Theater auf der Bühne. Das sind schon andere Vibes. Ich glaube schon, dass mir das Umfeld wichtig ist. Aber vielleicht, weil ich auch so eine typische Waage bin, mein Umfeld soll immer schön sein, meine Wohnung soll schön sein. Ich lebe jetzt in München, das ist für mich eine der schönsten Städte, die es gibt. Wien lebe ich auch von der Stadt her. Also ich glaube, ich mag es einfach, wenn es um mich herum schön ist. Ja.
Wer mag das nicht um sich herum schön? Ja.
Es gibt Leute aus dem Theater, die mögen es, dass so abgefuckte Bühnen, abgefuckte Häuser, weil sie sagen, ja, das ist irgendwie cool, das ist so ein bisschen rauchig und das ist ein bisschen so rough und so. Aber ich glaube, ich mag schon, wenn es so schön und vielleicht auch ein bisschen schick ist und bedeutend.
Mit schönen Plüschsesseln.
Ja, so rote Sessel, so rote Publikumssessel, natürlich. Und ja, so Kronleuchter und alles so ein bisschen Gold verschnörkelt. Das finde ich schon schön. Und ich mag es auch, wenn das Theater sehr groß ist. Es klingt ein bisschen komisch, wenn ich das jetzt so sage, aber ich mochte es immer gerne, wenn wir großes Publikum haben.
Also mindestens 1000 Leute.
Genau, darunter dreht sich gar nicht mehr auf.
Ja, da war dann doch ein Problem bei Fuck You Goethe.
Stimmt, aber da hat alles die Stimmung wieder weggemacht. Also das habe ich echt selten erlebt, dass die Leute so viel Spaß bei einem Musical hatten. Also das war im Schmidt-Zivoli schon so, dass da die Leute schon krass ausgerastet sind, also was den Humorfaktor so angeht. Aber bei Fuck You Goethe hat das wirklich nochmal andere Ausmaße angenommen.
Seit jetzt etwas über einem Jahr gibt es das Musical Ein bisschen Frieden von Ralf Siegel und die Premiere, die fand in einem Theater statt, das leider eine schlechtere Aura hatte, wenn man das so sagen will, das Theater Marientor in Duisburg. Du hast das Stück damals mitentwickelt und ihr seid, gehe ich jetzt mal davon aus, mit viel, 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 viel Zuversicht und Hoffnung da reingegangen. Und in Duisburg hat das Ganze erst einmal ganz schnell ein Ende gefunden.
Das stimmt. Wenn ich an die Zeit denke, muss ich aber in erster Linie eigentlich daran denken, wie ich damals den Job bekommen habe, weil das war so ein Wunder, weil ich hatte, das war ja die Zeit, nachdem ich aus der Serie ausgestiegen bin. Ich habe ja zwischenzeitlich Fernsehen gemacht, ich habe Sturm der Liebe gedreht. Dort hatte ich die Rolle der Lucy Erlinger und als ich da aufgehört habe zu drehen, hatte ich erstmal gar nichts. Also ich habe kein Jobangebot bekommen, weder im Musical noch im Fernsehen. Ich war wirklich wie tot von der Bildfläche verschwunden.
Man muss auch sagen, es war diese furchtbare Corona-Zeit in diesem Moment.
Kann sein, dass es auch daran gelegen hat, aber ich konnte es nicht so genau sagen, weil ich habe ja trotzdem gesehen, gerade im Fernsehbereich, die Leute drehen ja weiter, aber es waren natürlich oft schon Leute, die vor Corona gecastet worden sind, die jetzt alles nachdrehen sozusagen. Und trotzdem hat mich das in der Zeit echt belastet, dass ich so gar keine Jobangebote hatte. Und dann bin ich in Urlaub gefahren mit so einer Bootscrew, wo man sich untereinander nicht kennt. Also es waren so 6 oder 8 Leute, wildfremde Leute unter sich. Und habe da in den Himmel geguckt und habe gedacht, na gut, vielleicht mache ich auch einfach beruflich dann was anderes. Ich habe dann geguckt, welche Workshops es so gibt und was mich denn vielleicht noch so interessiert. Und dann kam ein Anruf von Ralf Siegel.
Von ihm höchstpersönlich.
Von ihm höchstpersönlich. Und ich habe erst gedacht, das ist Fake. Deswegen habe ich erst mal aufgelegt. Ich habe gedacht, das ist Spam. Und dann habe ich mit der Bootscrew gesprochen und gesagt, wie wahrscheinlich ist es, dass ein Ralf Siegel einen anruft? Und dann haben wir untereinander so diskutiert und die meinen so, naja, schon unwahrscheinlich. Aber dann sagte der andere so, naja, aber der macht jetzt Musical, habe ich gehört. Ich so, ach so, warte mal, dann ist es vielleicht doch nicht so unwahrscheinlich. Habe meine Nummer unterdrückt, habe ihn dann zurückgerufen. Und dann war das tatsächlich Ralf Siegel, der gesagt hat, er sucht wirklich für sein neues Musical Ein bisschen Frieden seine neue Hauptrolle, nämlich die Nina, die ich da ja dann spiele. Und wann ich denn Zeit hätte, nach München zu kommen? Ich so, naja, ich bin hier gerade auf so einem Boot in Griechenland. Und er so, dann fliege ich dich ein. Und dann hat er mich 4 Tage später von Griechenland eingeflogen in sein Studio nach München. Dann haben wir da zusammen am Klavier gesessen, haben gesungen. Das war für mich so auch so ein unrealer Tag. Und dann noch am Abend hat er mir die Rolle angeboten.
Hat Ralf Siegel dir verraten, wie er auf dich gekommen ist?
Ja, und zwar der Benjamin Sala, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, das ist der Theaterleiter von Füssen.
Genau, und jetzt auch Regisseur von Ein bisschen Frieden, auch damals schon. Mit ihm habe ich vor 10 Jahren zusammengearbeitet bei so einer recht kleinen Produktion, die nannte sich Ein Sommernachtstraum, das Musical. Und da habe ich die Hermia gespielt und er konnte sich noch an mich erinnern. Und er hat, warum auch immer, bei Ralf gesagt, ich kenne da eine gute Sängerin und Schauspielerin, die heißt Jennifer Siemann. Ich weiß aber nicht, was sie gerade macht, da müssen wir mal recherchieren. Und dann haben die geguckt, was ich gerade mache und haben wohl nichts gefunden. Und dann hat Benjamin Sala mich empfohlen. Und dadurch kam Ralf überhaupt auf die Idee, mich anzurufen.
Also das muss schon echt verrückt sein. Ralf Siegel, du hast schon gesagt, man wird extra eingeflogen ins Studio und dann hast du wahrscheinlich erstmal ein paar Lieder vorsingen dürfen.
Wir haben gar nicht konkrete Lieder gesungen. Also er saß am Klavier und ich habe improvisiert. Also er hat mir irgendwelche Melodien vorgespielt und die sollte ich nachsingen.
Schlager von ihm?
Unbekannt. Habe ich noch nie vorher gehört. Ja. Habe ich halt improvisiert mit irgendwelchen Tönen. Lalelu.
Du hast das Stück ja mitentwickelt. Wie viel Freiheit hat man dir denn in deiner Rolle dann gelassen? Es gibt ja auch einen Regisseur, der seine Vorstellung hat. Wie viel Jennifer Siemann durftest du einbringen? Wie viel Mitspracherecht hat man dir erlaubt?
Also Benjamin Sala ist ein ganz, ganz toller Regisseur. Also wir haben die Rolle wirklich zusammen erarbeitet. Ich konnte immer meine Ideen droppen und er ist so süß. Er sagt zum Beispiel, also er sagt eigentlich immer, machen wir, probieren wir aus und dann merke ich aber meistens selber, dass mein Vorschlag gerade kacke war. Und dann lasse ich den von alleine wieder weg und dann sagt er auch nichts mehr dazu. Mhm. Also das ist eine ganz, ganz schöne Arbeit mit ihm zusammen gewesen. Deswegen, ich würde immer wieder mit ihm zusammenarbeiten.
Ich habe es ja schon erwähnt, ihr seid mit viel Hoffnung da in Duisburg reingegangen und dann war plötzlich nach wenigen Tagen Ende, weil es mit dem Theater nicht so lief. Also es war nach meiner Info ja nicht mal, lag ja nicht an der Produktion von Ein bisschen Frieden, sondern das Theater war einfach schlecht organisiert. Wie fühlt man sich da plötzlich, wenn Schluss ist?
Naja, ich glaube, wir alle waren eh ein bisschen irritiert und verunsichert, weil wir ja schon in der Endprobenwoche gemerkt haben, das läuft nicht wie in anderen Produktionen. Mhm. Es fehlen die wichtigen Abteilungen wie Kostüm, Maske, Requisite. Der damalige Produzent hat dann plötzlich gesagt, er macht jetzt Requisite und wir waren schon alle so, hä, das ist doch nicht normal. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon so viel Musical-Erfahrung. Also irgendwas stimmte schon nicht. Und dann hatten wir uns wirklich versucht, rückzuversichern und haben auch ihn immer wieder gefragt, so, ist das wirklich safe, dass wir das hier spielen? Wir haben auch die Kartenverkäufe gesehen und gesagt, hä, das ist irgendwie so schlecht. Und es gibt auch recht wenig Werbung im Verhältnis zu, wie viele Shows wir ja dort eigentlich gespielt haben. Ja, und dann hatte er uns aber immer wieder versichert, nee, es ist alles ganz sicher und wir spielen jede Vorstellung, ihr seid abgesichert, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Und dann, ein paar Wochen später im Fernsehinterview, sagt er tatsächlich, ich habe ja nicht gelogen, denn was ich meinte war, dass die ja insolvenzgeldberechtigt sind. Weil du hast ja, als wenn du angestellt bist, immer 3 Monate Insolvenzgeld, wie sagt man?
Absicherung,
genau. Aber als er natürlich zu uns damals gesagt hat, wir sind abgesichert, hat natürlich niemand damit gerechnet, dass er das Insolvenzgeld meint. Also ich glaube schon, dass da im Vorfeld schon für einige Personen klar war, dass das Ding den Bach runtergehen wird. Ich meine, das ging fast jedem Schauspieler in dieser Produktion so. Jeder hat von allen Seiten so Warnungen bekommen. So arbeite man nicht mit dieser Produktion zusammen und so. Aber ich wollte es halt unbedingt machen, weil ich Ralf so mag und weil Ralf von Minute 1 so krass an mich geglaubt hat und das ist bis heute auch unverändert so. Und ich hatte ja auch gar keine Alternative. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt auch keinen anderen Job. Also ich hatte eh das Gefühl, ja, dann mache ich halt das, weil was soll ich sonst machen?
Ihr hattet dann aber zum Glück einen ganz, ganz schnellen Neustart in Füssen. Konntet ihr dann hier 1:1 alles irgendwie übernehmen? Du hast jetzt schon so deine Zweifel damals angesprochen mit Kostümabteilung, was es alles nicht gab. War das in Füssen dann von Anfang an für euch klar, dass das jetzt alles super funktionieren kann und dass es diesmal auch richtig gut wird?
Ja, das war von vornherein klar. Also die Füssner haben es wirklich richtig toll gemacht. Also ich fühlte mich dort in meiner Zeit richtig gut aufgehoben, mit allem. Also auch der Sound auf der Bühne und so, haben die sich wirklich Mühe gegeben und so, weil ich spiele ja dort auch live mit meiner Gitarre und ich fand, das war eine richtig, richtig tolle Zeit.
Kommen wir mal zum Stück. Ein bisschen Frieden, eine Generationengeschichte. Kannst du kurz uns den Inhalt erzählen für alle, die das Stück noch nie gesehen haben?
Ich spiele ja Nina. Das ist die Enkelin von einer Frau, die damals im Ost-West-Konflikt ihre große Liebe verloren hat. Und meine Figur hilft, dass die beiden sich wiederfinden. Und den sie wiederfindet, ist zufälligerweise auch ein Musiker. Und Nina, also meine Figur, ist auch Musikerin. Und darüber finden sie sich. Das ist sehr, sehr romantisch, die Geschichte, aber vor allem auch sehr lustig und auch dramatisch, weil es natürlich ein echter Hintergrund ist.
Die Ost-West-Geschichte scheint dich auch zu verfolgen.
Ja, vielleicht, weil ich auch eine echte Berliner Pflanze bin, ich weiß nicht. Aber ich mag es auch, über dieses Thema zu spielen und zu singen.
Wie viel Ost, wie viel West steckt denn dann da drinnen in Ein bisschen Frieden? Spielt man da auch ein bisschen mit Klischees?
Was sind denn für dich die Klischees?
Also es gibt schon so Bilder, ein bisschen so wie DDR-Leute damals vielleicht waren, also sei es modisch oder was auch immer. Es spielt ja auch zu diesen Zeiten, oder? Ist das eher unsere heutige Zeit, wo das Musical spielt? Gibt es da auch Zeitsprünge im Stück?
Zeitsprünge, und die machen das alles natürlich interessant. Mhm. Also meine Figur, die lebt natürlich so in der Neuzeit und wenn sie denn das Liebespaar wieder zusammenbringt, also ihre Oma und ihre verflossene, verlorene Liebe damals und so, dann spielt das alles in der Neuzeit. Aber natürlich wird durch Zeitsprünge erzählt, wie es denn damals war. Wie ist es denn damals dazu gekommen, dass sie sich aus den Augen verloren haben? Und da was haben die denn damals gelitten? Eigentlich ist es eine Krimi-Geschichte, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Mhm. Aber ich kann nicht so viel erzählen, weißt du, weil dann spoiler ich aus Versehen. Ich bin nämlich ganz schlecht in zu wenig erzählen.
Wir wollen ja Appetit machen. Nina ist deine Rolle und du darfst den Song bringen, der dem Stück den Namen gegeben hat. Und ich denke jetzt auch mal, der größte Erfolg für Ralf Siegel war, nämlich Ein bisschen Frieden, allerdings auf Englisch.
Ja, stimmt, auf Englisch, weil die Geschichte spielt in Brighton.
Wie kommst du dann nach Brighton? Findet man dort dann die Liebe?
Genau, die finden sich in Brighton wieder. Und Nina möchte dort an einer Musikschule genommen werden, weil sie Musik studieren möchte. Und das ist ihr Lied für die Aufnahmeprüfung.
Du hast vorhin erzählt, du spielst selbst Gitarre. Das heißt, du begleitest dich dann auch bei dieser Nummer selber.
Genau, und das ist auch total außergewöhnlich, weil das gibt's ja sonst nicht. Mhm. Ne? Also man spielt ja, meistens spielt ja das Orchester oder eine Band, wie bei Udo Lindenberg in dem Musical. Das war ja auch eine Band auf der Bühne. Und jetzt aber selber spielen zu dürfen, ist voll die Ehre, weil ich spiele, seitdem ich klein bin, Gitarre. Und ich glaube auch, also jetzt lehne ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass dieser Moment mich so ein bisschen angezündet hat, wirklich meine eigene Musik wiederzumachen. Da auf der Bühne zu stehen mit seinem eigenen Instrument, nur Stimme, nur das, was du selber auf der Gitarre spielst und dieses Publikum, wo du wirklich eine Stecknadel fallen hören kannst, das war so besonders. Da habe ich mir selber vorgestellt, wie das wohl ist, mit meiner Musik so als Jennifer Siemen auf der Bühne zu stehen. Das war wirklich richtig cool.
Wenn du den Titelsong singen darfst. Nicole war, glaube ich, in Füssen bei der Premiere. Und ich fürchte mal, dass auch einige Leute, ich habe das Foto gesehen, du hast auch eine weiße Gitarre, also wie Nicole damals beim Grand Prix gewinnen, dass da auch gewisse Erwartungen vom Publikum an dich herangetragen werden. Also ein Song quasi, mit dem das ganze Stück steht und fällt.
Ja, das war mir allerdings gar nicht so bewusst. Das habe ich erst gemerkt auf der Premierenfeier, eigentlich als das in Füssen schon vorbei war. Da habe ich dann erst gemerkt, weil Nicole auch vor Ort war, dass die Leute anfangen zu vergleichen. Aber das war nur positiv. Auch Nicole kam zu mir und gesagt, toll gesungen. Also da habe ich mir dann keine Sorgen mehr gemacht. Aber erst danach merkte ich so in den Vorstellungen, ach so, da ist so ein Druck auf dieser Nummer.
Ja. Jennifer Siemen ist Nicole in dem Moment, ja.
Ja, also ich glaube, man ist zu dem Zeitpunkt, wo ich das Stück spiele, ist man schon sehr stark in der Geschichte. Und ich glaube, da denken wenige an Nicole, es sei denn bei einer Premiere, wo die Nicole einfach selber im Publikum sitzt. Aber ich glaube, so der ganz normale Zuschauer, der verbindet das nicht unbedingt in dem Moment, weil die Geschichte so spannend ist und das so ein schöner Moment ist, wann ich das spielen darf, da denkt man nicht dran.
Ralf Siegel hat hier jede Menge seiner alten Songs, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, recycelt, er hat sie wieder aufstehen lassen. Wie viele von diesen Nummern waren dir denn vertraut? Wie vertraut war dir die Musik von Ralf Siegel vorher?
Oh Gott, das ist mir total unangenehm. Mir hat jemand schon mal diese Frage gestellt. Ich muss leider sagen, dass ich seine Musik echt wenig kannte. Mhm. Ich habe mich erst, als ich ihn kennengelernt habe und auch mit dieser Bootscrew über ihn gesprochen habe, erst angefangen, mich mit ihm so zu beschäftigen. Und habe dann gedacht, boah, es gibt schon echt viele Lieder, die auch immer noch im Radio gespielt werden. Die sind alle von ihm. Aber das war mir vorher nicht bewusst, weil er ist ja nicht ganz so meine Generation. Das ist auch nicht ganz die Musik, die ich eigentlich höre.
Mhm. Aber jetzt dürfen wir sagen, eine Musik, in der du angekommen bist, denn mit Ralf Siegel fing für dich jetzt auch eine Schlagerkarriere an. War die immer mal geplant oder war das auch so ein Zufall?
Also ich habe 2016 schon mal mit einem Kollegen in Wien Musik zusammengeschrieben. Ich habe immer schon sehr viele Texte geschrieben und auch so mir Melodien ausgedacht und so. Und das hatte mir damals schon viel Spaß gemacht. 2016 hatte ich aber eine andere Phase. Da war ich eher ein bisschen dunkel. Ein bisschen, meine Songs waren immer sehr traurig und sehr, sehr emotional und sehr herzzerreißend und so. Aber als ich dann aus Wien weggezogen bin, habe ich das dann wieder verworfen. Und jetzt eigentlich durch Ralf ist das wieder aufgeblüht. Und als ich dann gemerkt habe, meine neuen Songs, die ich schreibe, sind gar nicht mehr so dunkel und so traurig, weil ich in einer anderen Lebensphase bin, habe ich gedacht, das könnte ja vielleicht auch ganz gut so zu Ralfs Schublade passen, nenne ich es jetzt mal. Hatte dann sozusagen in meinem eigenen kleinen Kämmerlein angefangen, Musik zu schreiben. Und dann, nachdem ich aber denn die Rolle von Nina bekommen habe und der Ralf von mir so begeistert war, hat er mir kurze Zeit später einen Plattenvertrag angeboten. Und damals wusste er noch gar nicht, dass ich eigene Musik schreibe. Wir wollten ja vielleicht was zusammen machen oder so. Er kannte von mir ja nur meine erste Single, die Zurück zu mir, was ich ja zusammen mit einem Freund aus Hamburg gemacht habe. Und das ging dann schon so langsam in diese Deutsch-Pop-Richtung. Und dann habe ich letztes Jahr zum Beispiel nochmal ein paar Writing-Sessions gemacht. Da wechselst du dich so ein bisschen ab mit unterschiedlichen Produzenten und anderen Songwritern und so und guckst, worin du dich wohlfühlst. Ich habe zum Beispiel auch mal sowas Rappiges ausprobiert, einfach mal um zu gucken. Okay. Passt das zu mir? Am Ende bin ich dann doch bei, so ich würde sagen, Schlagerpop stecken geblieben. Und ich bin ganz dankbar, dass es Ralf so gut gefällt, weil ich schicke ihm regelmäßig meine Demos. Also ich belästige ihn regelmäßig mit neuen Demos. Und bei Löwen war das so, jetzt der Song, der jetzt rausgekommen ist, dass ich glaube, es ist keine Stunde vergangen, da hatte ich schon Ralf am Telefon und hat gesagt, wir bringen Löwen raus. Also der hat sofort an meinen Demos gehört, dass Löwen funktionieren wird. Er hat ihn ausgesucht, nicht ich. Ich habe ihm nur meine Demos geschickt.
Also das heißt, du schreibst die Musik, komponierst, textest auch mit und Ralf ist mehr oder weniger im Hintergrund, der das Ganze produziert, aber du hast schon sehr viel Freiheit bei ihm da.
Ja, solange es gut ist. Also Ralf mag nicht alles. Also das ist gar nicht so einfach, ihn zu beeindrucken. Also okay. Ich schreibe wirklich viele, viele Sachen und bis er dann sagt, wow, okay, das ist richtig gut, das bringen wir raus, das braucht schon was. Also ich merke, aber das spornt mich auch total an. Also ich finde das eigentlich ganz gut. Deswegen, ich zitter mal ein bisschen, wenn ich ihm neue Demos geschickt habe, so, ob da jetzt was zurückkommt oder nicht. Wenn nicht zurückkommt, weiß ich ganz genau, ja gut. Das hat ihm wahrscheinlich nicht so gut gefallen. Er hat einen sehr, sehr guten Geschmack. Ich glaube, er hat ein gutes Gefühl, welche Musik funktioniert und welche nicht.
Gab es da schon mal so einen Moment, wo du auch ein bisschen enttäuscht warst, so nach dem Motto, ich habe eigentlich gedacht, diese Nummer ist so richtig der Knaller, der Hammer und Ralf schweigt oder wirkt mir jetzt sogar eine rein?
Ja, also reinwürgen tut er nicht, Gott sei Dank, er macht es immer ganz, ganz liebevoll. Aber ich hatte das tatsächlich vor ein paar Wochen, da habe ich ihm einen Song geschickt, das war ein Song, der sehr emotional und auch sehr persönlich ist. Das ist quasi ein offener Brief an meine Mutter, also der Song heißt Mama und den hatte ich ihm geschickt und habe ich gedacht, das wäre doch die perfekte zweite Single nach Löwen. Und da hat er gesagt, hat er mir geschrieben, ja, vielleicht nicht. Lass uns mal erstmal auf Löwen abwarten, wie das so funktioniert. Schauen wir mal. Und das heißt dann eigentlich viel wie, nee, Jennifer, das wird nicht deine zweite Single. Aber ich glaube so stark auch an diesen Song. Ich werde den irgendwann auf jeden Fall rausbringen. Aber wann und in welcher Form nicht, weil Ralf zum Beispiel sagt immer nicht, nee, machen wir gar nicht, sondern seine Antwort ist meistens, wird ein Albumtitel. Es gibt ja Songs, die sind prädestiniert für Singles und dann gibt es Songs, die sind offensichtlich prädestiniert für nur in Anführungsstrichen Albumtitel.
Wie gehst du mit Kritik um? Haut das erstmal rein oder kannst du die gut verarbeiten?
Es kommt, glaube ich, drauf an, wie man mir die Kritik gibt. Also bei Ralf geht das sehr gut. Mhm. Ja, also gerade was meine eigene Musik angeht, weil er da immer sehr, sehr liebevoll ist, wie er da mich kritisiert. Aber ey, wenn da Menschen sind, die da sich im Ton ständig vergreifen und so, mache ich komplett zu. Also dann lasse ich mir auch gar nichts sagen und dann kommt die Kritik bei mir auch nicht an.
Es ist ja heute gerade in den, ich nenne sie manchmal asozialen Medien, nicht einfach, was man da dann auch als Künstlerin manchmal ertragen muss.
Ja, das ist wahr. Allerdings habe ich jetzt festgestellt, am Wochenende hatte ich ja meinen ersten großen Fernsehauftritt und da habe ich ja, also mein Postfach ist explodiert auf den sozialen Medien und 98% der Nachrichten sind einfach komplett positiv und ganz liebevoll und die tun mir richtig gut. Und diese 2%, das sind meistens so Kommentare von richtig dummen Menschen. Da merkst du schon, wie die schreiben, dass die einfach total hohl sind. Also da muss ich schon fast lachen. Und die anderen, die vielleicht nicht so schön sind, aber irgendwie auch erträglich, sind dann so Kommentare wie, kenne ich nicht, mag ich nicht. Also die mögen wirklich ständig ihre gleichen Leute. Es muss einfach dann immer die Marianne Rosenberg sein und so. Das wollen die hören, was Neues lassen die gar nicht ins Boot sozusagen.
Löwin, so heißt deine erste große Single jetzt. Du hast den Titel selbst geschrieben und komponiert. Um was geht es in diesem Lied? Und wie viel Löwin steckt in Jennifer Simon?
Die Idee für Löwin kam mir nach einer Traumatherapiestunde. Ich habe eine Traumatherapie gemacht, die ging 3,5 Jahre. In der Stunde habe ich erstmals gefühlt, was es heißt, sich mit seinem inneren Kind auseinanderzusetzen. Also wie sich das anfühlt, so sein inneres Kind zu beschützen. Und da kam mir die Idee einer Löwin, wie die ihre Babys beschützt. Also mit welcher Energie, da wird auch nicht diskutiert mit anderen Wildtieren im Sinne von, ja, du darfst einen halben Meter an mein Baby ran oder du darfst mal schnuppern. Nee, die werden sofort weggekratzt, die werden sofort weggebissen, aber auch mit einer Energie. Und dieses Gefühl, was ich da hatte, diese Schutzenergie gegenüber meinem eigenen inneren Kind, hatte mich so stark an diese Energie erinnert, die ich gegenüber Freunden habe. Also ich bin eine sehr gute Freundin, also ich habe auch wirklich enge Freundschaften. Aber diese freundschaftliche, beschützende Energie, die ich für andere habe, die hatte ich selber für mich nie empfunden. Und innerhalb dieser Therapie haben wir das so umgeleitet und ab dem Moment habe ich beschlossen, eine Löwin für mich selbst zu sein.
Sind deine Lieder für dich eine Therapie?
Das ist eine gute Frage. Ich denke ja, weil ich die Musik so schreibe, dass wenn ich sie selber singe, dass es mir danach besser geht. Das hat bei Löwen tausendfach funktioniert. Und das habe ich beim Schreiben schon gemerkt, dass während ich das singe, geht es mir immer besser. Und ich mache das bis heute so. Wenn ich manchmal so einen Tag habe, wo ich so ein bisschen down bin, dann höre ich mir meine ganzen Demos an, singe ganz laut dazu und danach geht es mir wirklich gut. Und dann gehe ich davon aus, dass es anderen vielleicht auch so geht. Und das hat jetzt bei Löwen so funktioniert.
Die Single ist Mitte März herausgekommen. Auf verschiedenen Portalen kann man die anhören. Wie sind so die ersten Reaktionen jetzt für dich? Glaubst du, dass es was werden könnte?
Ja, ich glaube zu 1000% an meine Single. Also ich merke es ja auch an der Resonanz. Auf den sozialen Medien bekomme ich sehr, sehr viele Nachrichten. Die Streams sind für so einen Newcomer-Song sehr, sehr gut. Ich habe jetzt letzte Woche mit meinem Radiopromoter telefoniert und der hat gesagt, ich habe auch über 1000 Shazams. Ich weiß nicht, ob das Publikum, die das jetzt hören, ob die das kennen, aber das ist so eine App, wo man so guckt, wenn man den irgendwo hört, wo man sein Handy ranhält und das Handy sagt einem dann, was es für ein Lied ist. Also wenn man nicht weiß, wer dieser Künstler halt ist.
Ja.
Und man sagt, dass Shazam ein guter Spiegel ist, kommt die Musik bei einem Publikum wirklich gut an, weil diese Leute kennen weder mich, die kennen noch nicht das Umfeld etc., die hören nur diesen Song und funktioniert dieser Song denn trotzdem so stark bei den Menschen, dass sie unbedingt wissen wollen, was das für ein Song ist, um sich den zu speichern. Und da wurde mir jetzt schon gesagt, dass es überdurchschnittlich gut bei mir gerade läuft, was Shazam halt so angeht. Und alles andere schauen wir jetzt. Also ich habe ja jetzt meinen Fernsehauftritt gehabt und es kommen noch zwei weitere.
Dein erster Fernsehauftritt war die Beatrice Egli Show in den dritten Programmen der ARD. Warst du da zu sehen? Wie hat sich das für dich jetzt angefühlt, als Schlagersängerin hier in einem neuen Metier reinzuwachsen?
Und das ist die schönste Frage, auf die ich mich immer freue, wenn die jetzt kommt. Es war wirklich der beste Moment meines Lebens. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe sowas Schönes, was ich da erlebt habe auf der Bühne, noch nie erlebt. Ich stand da vorne, ich habe das Lied gesungen und ich hatte ja keine Ahnung, wie sich das anfühlt, mit seiner eigenen Musik auf der Bühne zu stehen. Mir haben das schon Kollegen immer gesagt, ja, das ist ganz toll, was ganz Besonderes, aber wenn man das selber halt nicht erfährt. Und ich habe da vorne gestanden und ich hatte wirklich das Gefühl, es gibt nichts, was besser zu mir passt. Es gibt nichts, wo ich mehr Freude habe als in so einem Moment.
Wo sollte eine Musik einmal hingehen? Jetzt mit Löwin, die erste große Schlager-Pop-Single. Möchtest du auf diesem Gebiet bleiben?
Ja, das ist 1:1 genau das, was ich machen will. Als mir Thilo damals die erste Version des produzierten Löwin-Songs geschickt hat, habe ich erstmal geheult. Weil ich habe das noch nie erlebt, dass eine Musik, die vorher nur in meinem Kopf war, plötzlich hörbar vor mir liegt. Das war so befriedigend. Jetzt weiß ich immer, was diese ganzen Musiker mit ihrer eigenen Musik immer meinen. Und mein großes Ziel ist es, auch meine anderen Songs rauszubringen. Also mein allergrößter Wunsch ist, ein Album rauszubringen und damit auf Tournee zu gehen. Das wäre das Allerkrasseste, weil ich mir nämlich vorstelle, dieser Moment, den ich da bei Beatrice Egli hatte, wenn ich den mal 10, sagen wir, oder mit 12 oder 15 Titel haben könnte und die Leute im Publikum, die sind auch noch nur wegen mir da, das heißt, die mögen meine Musik sowieso, das stelle ich mir wie eine Droge vor. Also das will ich unbedingt mal erleben. Ich weiß mal nicht, ob ich das jemals erleben werde, aber ich versuche mich gerade darauf vorzubereiten, dass wenn die Gelegenheit kommt, dass ich dann sagen kann, ja, hier sind meine 300 Millionen Songs, ich bin ready, ich kann auf Tour gehen, ich habe ein Album, aber das ist noch nicht passiert. Ich denke schon sehr weit im Voraus, aber das ist mein größter Wunsch.
Ich spüre gerade bei dir, wenn ich dich jetzt so beobachte beim Erzählen, also eine unglaubliche Energie und Lebensfreude jetzt an dieser Musik und an diesem Schlager-Pop, den du jetzt magst. Wo soll dann das Musical hingehen? Könntest du dir auch vorstellen zu sagen, da muss das die nächsten Jahre mal ruhen, falls jetzt die Schlagerkarriere richtig durchstartet?
Ja, also wenn ich nur noch busy bin mit meiner eigenen Musik, dann muss ich alles andere hinten anstellen. Also ob nun ich als Fernsehschauspielerin oder Musical, das wird dann alles pausieren. Ich glaube, ich würde eine Ausnahme machen und das wären immer die Musicals von Ralf Siegel. Weil ohne Ralf Siegel wäre das ja alles nicht passiert. Hätte ich den damals nicht kennengelernt, hätte ich den Plattenvertrag nicht bekommen. Dann wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, vielleicht mal wieder meine eigene Musik jetzt anzupacken. Er war wirklich der absolute Grund, auch dieser Glaube an mich, der motiviert mich ja bis heute. Deswegen glaube ich, für ihn würde ich eine Ausnahme machen und würde dann auch so ein paar Konzerte dann verschieben, sodass ich immer das machen kann, was er sich wünscht. Ja.
Irgendwann vielleicht einmal Zeppelin.
Ja, wenn, ja, Zeppelin, warum nicht? Also ich wüsste da zwar jetzt nicht, welche Rolle konkret zu mir passt, vielleicht hast du ja da eine Idee, aber ich habe es ja gesehen und ich habe gedacht, es gibt da eigentlich keine Rolle irgendwie, die, wo ich denke, die passt gut zu mir, weil die eine zum Beispiel, ich glaube, die Misha spielt diese Figur, die hat ja auch einen unglaublich tollen Song, aber die, ich glaube, die spricht ja Wienerisch, glaube ich.
Ja, ja.
Ja, und das kann ich ja gar nicht. Deswegen, ich kann nur Berlinern. Und da gibt's keinen in Zeppelin.
Und wie ich seit kurzem von einem Schlagerkollegen gehört habe, kannst du auch Bayerisch.
Ich habe es auf jeden Fall probiert. Ich habe aus Jux und Dollerei habe ich diesen Bayerischkurs gemacht. Einfach, weil ich mich ein bisschen heimischer fühlen wollte in München. Und da war der BR ja auch dabei und hat mich dabei auch begleitet. Und da habe ich jetzt ein paar Sachen gelernt, wie zum Beispiel Imogdi oder Dismoginet oder Kriegst du Watschen. Ich habe gehört, das braucht man fürs Oktoberfest.
Also schon mal gut geröstet.
Ja.
Jennifer, du hast zwischen den Zeilen auch schon eine ganz große Rolle angesprochen, die du über 3 Jahre gespielt hast in der ARD. Der Sturm der Liebe, eine Daily Soap. Also ich stelle mir das schon ziemlich heftig vor, so über 3 Jahre eine tägliche Serie zu beliefern. Hatte man da eigentlich Zeit auch für andere Dinge noch, für die Musik?
Also erstmal, das waren 2 Jahre insgesamt, aber man, also es hat mich 3 Jahre begleitet, weil das wird ja noch so lange im Nachhinein ausgestrahlt. Man ist ja noch so lange im Fernsehen, ja. Dann läuft es erst in der ARD, dann wird das, kommt das in die ARD One. Also man hat schon lange mit diesem Thema so zu tun und wird auch recht lange für diese Figur auf der Straße und so überall erkannt. Das war auch eine neue Erfahrung für mich. Also ich habe in der Zeit kein bisschen gesungen. Ich habe über die ganze Zeit von Sturm der Liebe nicht gesungen, mit Ausnahme des einen Songs mit Peter Lewis Preston, wo wir das Duett für eine Szene aufgenommen haben. Das war's. Meine Gesangsstimme war stumm. Ich kann es auch nicht richtig erklären. Es war einfach nicht an der Reihe. Ich glaube, ich hatte nach Fuck You Goethe so eine kleine Gesangsoverdose, weil zu dem Zeitpunkt habe ich ja schon sehr, sehr lange und sehr viel Musical gemacht. Und dann war das nicht mehr Thema. Ich merkte auch schon in den letzten Jahren meiner Musical-Karriere, ich möchte irgendwie gerne wieder mehr Schauspielen. Ah, ich möchte in Rollen tiefer reingehen. Und dann kam mir Gott sei Dank dieses Sturm der Liebe-Angebot. Und in meiner Rolle der Lucy konnte ich mich echt ausleben. Meine Figur hat so viele tolle Geschichten gehabt. Und das hat mich schon heftig befriedigt. Da habe ich den Gesang in der Zeit irgendwie gar nicht gebraucht.
Wie siehst du eigentlich heute in Deutschland, habe ich immer das Gefühl, werden alle Leute in eine Schublade gesteckt. Die Schauspielerin, die Musical-Darstellerin, die Schlagersängerin. Du möchtest vermutlich alles jetzt von ein bisschen machen und sein dürfen.
Ja, ich hätte davon gar nichts. Also da ist Deutschland auch wirklich echt spät dran mit dem Mindset, ey, Künstler können alles sein. Hm. Ich meine, in Amerika, die Hollywood-Stars, die können fast alle singen. Die waren am Broadway, die machen Filme, die machen Serie, die stehen selber auch hinter und vor der Kamera. Also da ist das gar kein Thema. Und hier in Deutschland hatte man zumindest jetzt in der Vergangenheit oft den Ruf, so, naja, also wenn du gut singen kannst, dann kannst du wahrscheinlich schlechter schauspielen und andersrum. Mhm. Ich halte davon gar nichts. Ich finde, da muss sich Deutschland noch ein bisschen weiterentwickeln. Und es gibt ja Schauspieler jetzt in meiner Branche, die genau das vormachen. Was ich allerdings schon glaube, ist, dass Ausbildung eine Rolle spielt. Also ich glaube nicht daran, dass jeder Schlagersänger, der seine Musik schon seit Jahren macht, plötzlich schauspielen kann. Also davon halte ich gar nichts. Aber wenn jemand ein Musicaldarsteller ist und Gesang und Schauspiel und so das ja gelernt hat, dann natürlich kann er mehrere Sachen machen. Ne? Oder ich bin zum Beispiel auch jetzt nicht der Meinung, man braucht unbedingt eine Gesangsausbildung für den Pop- oder Schlagerbereich. Das zeigen ja jetzt ganz viele Künstler, ne? Nina Chuba oder Paula Hartmann, das sind Schauspielerinnen, die jetzt aber auch wahnsinnig gute Musik machen. Ja, ich glaube, die hatten keine Gesangsunterricht, ich bin mir nicht genau sicher, aber wie die singen, das ist total toll, das ist richtig, das funktioniert einwandfrei. Deswegen, ich verstehe gar nicht genau, warum man sich auf eine Sache konzentrieren soll. Ich habe jetzt nur immer mal gehört, das macht marketingtechnisch keinen Sinn, wenn man alles macht, aber was interessiert mich das Marketing? Ich mache einfach das, worauf ich Lust habe.
Jennifer Siemann, aktuelle Single Löwin, vielleicht auch jetzt öfters bei uns auf BR Schlager, im Ralf Siegel Musical, eine Hauptrolle im Deutschen Theater und vielleicht auch einmal wieder demnächst im Fernsehen. Schauen wir, wohin dein Weg geht. Es hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Heute hier im Showbühne-Interview Jennifer Siemann.
Vielen Dank. Ich freue mich, wenn ihr meine Single hört.
Die Showbühne. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Auf BR Schlager.